SWR aktuell Kontext.
Was kann uns allen positive Schubkraft für das neue Jahr geben? Gute Geschichten vielleicht. Wir bei SWR aktuell nennen sie Mutmachgeschichten. Das sind die Stories hinter den Nachrichten. Kleine Erfolge, positive Entwicklungen. Denn nicht alles war in diesem Jahr mies oder düster. Es gibt nicht nur Kriege, Krisen, Katastrophen, über die wir reden können, sondern auch Erfolge, Innovationen, Kreativität und Zusammenhalt. Uns interessieren die Menschen, die das möglich machen. Sie hören SWR aktuell Kontext mit Christian Rönspieß. Unsere erste Mutmachgeschichte ist die eines Freiburger Hausarztes, hinter dem noch eine ganze Menge mehr steckt. SWR-Reporterin Charlotte Schönberger stellt ihn uns vor.
Größer könnte der Kontrast für den Hausarzt Matthias Werner nicht sein. Er sitzt in seiner lichtdurchfluteten Praxis in einem Altbau in Freiburg. Noch vor kurzem behandelte er Patientinnen und Patienten in einem Bunker in der ukrainischen Frontstadt Cherson. Das improvisierte Wartezimmer in Cherson im Süden der Ukraine ist voll. Menschen sitzen auf aufgestellten Parkbänken. Schon lange kommt hier kein Hausarzt mehr hin, erzählt Matthias Werner.
Die Hoffnung ist enorm. Da kommt ein deutscher Arzt mit einem anderen Arzt und Rettungssanitätern und Helfern und begibt sich in Lebensgefahr, um ihnen zu helfen. Das ist schon was Besonderes, was wir gar nicht so empfinden.
Luftalarm in Cherson. Eine Explosion in der Ferne. Die Geräusche des Krieges sind dem 62-Jährigen beklemmend vertraut. Trotzdem arbeitet das Helferteam um Matthias Werner weiter. Sie können nicht jedes Mal alles stehen und liegen lassen, wenn Russland angreift, sagt der deutsche Arzt. Auf die Frage, warum er bereit ist, sein Leben immer wieder aufs Spiel zu setzen, antwortet Matthias Werner.
Weil ich nicht anders kann. Ich habe das einmal erlebt und mitgemacht. Wenn man was tun kann, muss man was tun. Und wenn man da einmal war, das lässt einen nicht mehr los. Ja. Das macht auch Spaß und gibt einem ja auch was. Ja. Den Leuten zu helfen, die nichts haben, ist schon ein Bedürfnis.
Seit Kriegsbeginn waren er und sein Team der Hilfsorganisation Euphomeda schon 11-mal in der Ukraine. Mit einem Transporter beladen mit Medikamenten und Verbandsmaterial aus Deutschland. Sie fahren durch kriegsgezeichnete Dörfer. Überall Zerstörung, Armut. Und doch Menschen, die weitermachen.
Also es wird tatsächlich mehr gelacht als bei uns, obwohl die Leute ja alle ein hartes Schicksal hinter sich haben. Aber die lassen sich nicht unterkriegen und feiern das Leben. Das haben wir in Deutschland manchmal etwas vergessen.
Mit diesen Eindrücken steht er wieder in seiner Freiburger Praxis.
Mal pumpen mit der Hand kräftig. Man kommt dann doch anders und etwas geläutert zurück und versucht, dieses Luxusleben, was wir hier führen, nicht als das Wichtigste auf der Welt anzusehen, sondern wirklich, dass das Leben das Wichtigste ist, dass Familie gut geht. Und ja, das nimmt man schon mit, dass man seine Einstellung hier dem Leben gegenüber auch etwas ändert.
Beeindruckende Worte des Freiburger Hausarztes Matthias Werner, den uns Charlotte Schönberger vorgestellt hat. Und auch unsere nächste Mutmachgeschichte hat mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Andreas Böhnisch hat mit der Studentin Sofia Naumova gesprochen, die als Jugendliche ohne ihre Familie in Deutschland zurechtkommen musste, die sich integrieren konnte und ein Einser-Abi gemacht hat.
Kurz nach Kriegsbeginn, Ende März 2022, da ist sie aus der Ukraine geflohen, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester. Und sie ist nach Schönau im Schwarzwald gekommen. Da war Sophia 15, jetzt ist sie 18, hat in diesem Jahr ihr Abi mit 1,0 gemacht und hat in München angefangen, Informatik zu studieren. Was hat Ihnen in den vergangenen, ja fast 4 Jahren, die Kraft gegeben, optimistisch in die Zukunft zu schauen?
Es war immer der Wunsch nach Sicherheit, würde ich sagen, einfach dieser menschliche Faktor, sicher zu bleiben und weiterzuleben.
Es ist natürlich schwierig, seine Heimat wegen eines Krieges zu verlassen. Ist Deutschland trotzdem in diesen knapp 4 Jahren für Sie so etwas wie eine zweite Heimat geworden?
Auf jeden Fall. Vor allem hören Sie das an meiner Sprache.
Das ist toll.
Ich mag die deutsche Sprache sehr. Deswegen habe ich auch relativ schnell gelernt. Das hat mich immer begeistert, wie sie klingt. Auch davor hatte ich so ein bisschen die Aussprache geübt. Auch nicht die Wörter, sondern einfach, um singen zu können. Damals haben mich Lieder von Tokyo Hotel interessiert. Deswegen ist Deutsch mir damals schon näher geworden. Und Deutschland im Allgemeinen, ja, es ist wahrscheinlich nicht die zweite Heimat, aber es ist sowas, etwas geworden, was näher zu mir liegt.
Schauen wir zurück auf die Zeit nach Ihrer Flucht aus der Ukraine Ende März 2022. Gleich zu Beginn, nach nur 7 Monaten, sind Ihre Mutter und Ihre Schwester wieder zurück in die Ukraine, weil Sie bei Ihrem Vater sein wollten. Wie schwer war das für Sie, in einem fremden Land zu sein, ohne Ihre Familie?
Das war eine sehr schwere Entscheidung, vor allem für meine Mutter. Nicht für mich, weil ich wusste, dass ich hier bleiben will. Hier ist die Situation mit der Bildung auf jeden Fall besser, weil während der Angriffe von Russland kann man nicht wirklich lernen. Während der Alarme schaltet der Unterricht einfach ab, alle gehen in den Keller und es gibt keinen Unterricht mehr. In Deutschland gibt es eine Chance auf eine gute Bildung, deswegen wollte ich auch unbedingt hier bleiben. Für meine Mama ist es natürlich sehr schwer gefallen, einfach ihr Kind hier zu lassen, weil ich damals noch 15 war und sie wollte mich nicht hier lassen, aber sie wusste auch damals schon, dass es eine gute Entscheidung sein wird, weil ich das so will. Und dann hat sie auf mich gehört und ich freue mich sehr darüber und bin ihr sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie diese Entscheidung doch getroffen hat. Ich telefoniere mit ihr jeden Tag, erzähle ihr, wie es mir so geht und sie freut sich, dass sie damals das getan hat.
Ende 2022 sind Ihre Mutter und Ihre Schwester zurück in die Ukraine. Sie sind hier geblieben, bei einer ukrainischen Pflegefamilie untergekommen. Das sind natürlich nicht die eigenen Eltern. Trotzdem, warum war diese neue Familie fern der Heimat Ukraine ein Glücksfall für Sie?
Also die Pflegemutter, zu der ich gekommen bin, war damals meine Englischlehrerin. Und eine sehr große Rolle, denke ich, hat damals gespielt, dass sie auch eine Ukrainerin war. Das heißt, die ganze Familie spricht Ukrainisch oder versteht zumindest Ukrainisch, redet natürlich Deutsch, sodass ich auch integriert sein könnte. Und ich kann jederzeit fragen, wie funktioniert das System in Deutschland?
Die ukrainische Pflegefamilie hat Ihnen Halt gegeben, war für Sie eine große Unterstützung bei Ihrem Neuanfang in Deutschland. Aber das ist natürlich nicht alles. Wenn man irgendwo wirklich Fuß fassen möchte, wenn man dazugehören will, dann braucht man Freunde. Wie schwer war das für Sie, Freundschaften zu schließen hier in Deutschland, dort in Schönau im Schwarzwald?
Freunde zu finden war nicht schwer. Schwieriger war es mit der Sprache, weil man einfach 2/3 von dem, was Menschen sagen, nicht versteht. Im besten Fall versteht man 50%, aber auch nicht alles. Und es liegt vor allem auch am Dialekt. Das heißt, man spricht entweder Schweizerdeutsch oder man spricht Alemannisch und einfach nicht das Hochdeutsch. Das heißt, man versteht nur so halb, was der Mensch vor dir sagen möchte. Deswegen war es ein bisschen kompliziert. Und vor allem ist es nicht einfach in einer neuen Umgebung, weil sich schon alle Gruppen ungefähr geformt haben. Und einfach sich zu integrieren in diese Gruppen war schon ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz habe ich gute Freunde gefunden, mit denen ich jetzt in Kontakt bleibe. Am Silvester kommen zu mir zum Beispiel 2 Freundinnen und ich hoffe, es wird ein gutes Silvester.
Na, das wird bestimmt ein gutes Silvester werden, dass Sie da mit Ihren beiden Freundinnen feiern werden. Und Sie werden in München zusammen sein, denn dort hat für Sie ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie haben mit einem Informatikstudium in München angefangen. Wird damit ein Traum für Sie wahr?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wollte ich schon davor. Also davor habe ich schon Programmieren gelernt. Jetzt ist es ein bisschen einfacher, die Konzepte oder die Grundkonzepte zu verstehen. Auf jeden Fall motiviert es mich, dass ich das studieren kann, was ich auch studieren wollte. Und ich hoffe, es wird gut.
Ihr Neuanfang in Deutschland ist wirklich eine Mutmachgeschichte. Was sagen Sie anderen jungen Menschen, die mit ihrem Leben vielleicht hadern? Wie schafft man es, optimistisch in die Zukunft zu schauen?
Nicht aufgeben, seine oder ihre Träume verfolgen. Wenn man eine Motivation hat, dann hat man auch irgendwie Wunsch, in die Zukunft zu schauen oder weiterzuleben, auch anderen Menschen vielleicht zu helfen. Das kann alles Mögliche sein.
Andreas Böhnisch im Gespräch mit der ukrainischen Studentin Sofia Naumova. In unserer teils hektischen Welt wünschen sich viele Menschen einfach nur Zeit. Mehr Zeit für sich selbst, mehr Zeit für Familie und Freunde. Aber wer kommt schon auf die Idee, seine Zeit zu verschenken? Bärbel Konstantin heißt die Antwort. Sie ist die Koordinatorin von Schenkzeit. Und unsere Moderatorin Katja Burg konnte mit ihr darüber sprechen, wie sie Zeit verschenkt und an wen.
Es war ja mit vielen gesellschaftlichen Phänomenen in Deutschland so, ob das jetzt fehlende Kinderbetreuung oder schlechte Digitalisierung war. Sie sind ja größer, schwerwiegender geworden unter der Pandemie. Das war auch mit der Einsamkeit so. War es da vor allem die ältere Generation, die Ihnen Sorgen gemacht hat?
Mittlerweile haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Einsamkeit in jeder Generation zu finden ist, in jeder Lebensphase. Und das war auch der Grund, warum wir uns nicht verstärkt auf die ältere Generation konzentriert haben, sondern ich habe gesagt, wir versuchen das wirklich, die Generationen miteinander zu mischen. Und das ist ein wunderbares Projekt.
Was macht die Menschen einsam?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe und das ist auch immer wichtig, das zu erörtern. Es gibt die Einsamkeit durch Einschränkung von Körper und Geist, oft langsam schleichend, manchmal schnell durch einen Unfall oder Krankheit. Einsamkeit durch Fehlen von Bezugspersonen, was ja heutzutage ganz oft ist, dass die engsten Verwandten sehr weit weg wohnen. Ja, dann Einsamkeit durch Ängste, um Kontakte zu knüpfen, wenn die Menschen länger allein waren schon. Die Hemmschwelle ist sehr groß, wieder jemanden anzusprechen. Es gibt Unsicherheit, nicht zu vergessen Einsamkeit durch Armut. Also die Menschen sind mitunter fit und alles, haben aber kein Geld, um sich irgendwo anzuschließen, um irgendwo Kontakte zu knüpfen. Oder wenn jemand eine intensive Pflege hat zu Hause, also jemanden pflegt, dann ist nicht der zu Pflegende vereinsamt, sondern der pflegt, der die Unterstützung braucht. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen einsam werden.
Und da muss man ganz schön feinfühlig und gespürig auch sein. Wann waren Sie denn das letzte Mal im Einsatz, in Anführungszeichen? Wie war das so? Nehmen Sie uns mal mit.
Das letzte Mal, gestern.
Ja.
Also täglich mehrere Male, ne? Die Anrufe kommen. Und es sind oftmals auch Menschen, die alleine leben können noch, sagen wir mal. Was auch immer durchs Raster fällt, sind die Menschen, die noch keine Pflegestufe haben, aber eigentlich überfordert sind mit dem täglichen Alltag und auch das Geld fehlt dann für Putzhilfe oder. Die fallen einfach durchs Raster. Und wenn dann jemand kommt und auch mit rechtlicher Hilfe Beistand leistet oder mal sagt, komm, wir gehen zusammen einkaufen, komm, wir machen das zusammen, pflanzen zusammen Blümchen auf dem Balkon oder so, dann ist das eine unheimliche Erleichterung für die Leute.
Geht's vor allen Dingen eigentlich ums Miteinander sprechen? Also wollen die meisten Leute reden oder geht es vor allem ums Dasein? Sie haben jetzt gesagt, Blumen pflanzen, einkaufen gehen, also auch miteinander einfach ganz normale Sachen machen, oder?
Ganz normale Sachen machen. Mit denen, wo man das kann noch. Ja, mhm. Es gibt auch, wo einfach nur das Dasein wichtig ist. Die können gar nicht mehr so teilhaben. Da ist auch eine Handmassage sehr willkommen. Einfach Körperkontakt, ein Streicheln. Die erste Begegnung, die ich hatte, die Dame war länger nicht draußen und es war Winter, tatsächlich noch mit Schnee vor 3 Jahren. Und als sie das erste Mal wieder Schnee in der Hand hatte, ja, sind die Tränen runtergelaufen. Also das sind einfache Dinge, wo man die Menschen glücklich machen kann.
Katja Burg im Gespräch mit Bärbel Konstantin vom Verein Schenkzeit. Reichlich Zeit haben auch Menschen im Eifelort Kirchweiler verschenkt, und zwar an den örtlichen Fußballverein. Und so konnte der FC Kirchweiler bei den Sternen des Sports einen großen regionalen Erfolg feiern. Er bekam den großen Stern des Sports in Silber für seine Initiative Vision 2025, kreatives Upcycling für eine Multifunktions-Kleinspielfeld-Arena. Was da los war, erzählt uns Sportredakteur Thomas Bareis.
Der FC Kirchweiler, dieser kleine Verein aus der gerade mal 400 Seelengemeinde in der Eifel, hat mit dem Bau einer Multifunktions-Kleinspielarena nicht nur das eigene Vereinsleben, sondern auch das der gesamten Region belebt. Und Kirchweiler damit laut dem langjährigen Vereinsmitglied Renate Pauls zu einem ganz besonderen sportlichen Treffpunkt gemacht.
Die Stimmung hier ist wirklich jedes Mal super, weil die Burschen hier aus dem Boden stampfen, das ist einfach toll. Einfach toll, ich bin jetzt schon 50 Jahre bestimmt in diesem Verein, aber was dieser junge Vorstand hier alles macht, das ist unglaublich.
Daniel Weber ist einer dieser engagierten Burschen, die das Projekt auf die Beine gestellt haben. Eigentlich war das nicht zu realisieren für so einen kleinen Dorfverein. Doch der zweite Vorsitzende und seine Mitstreiter hatten mehr als nur eine Idee.
Wir sind der FC Kirchweiler auf dem Weg zur Vision 2025 und beschreibt das Ganze eigentlich sehr gut. Weil genau durch diese Vision, die wir damals hatten, haben wir alle mitgezogen und konnten diese Projekte auch gemeinsam umsetzen.
Vor 6 Jahren begannen die ersten Planungen für das 350.000 Euro teure Bauvorhaben, finanziell eigentlich nicht zu stemmen. Doch in Kirchweiler kannte die Kreativität keine Grenzen. Durch konsequentes Upcycling und tatkräftige Eigenleistung konnte die ursprünglich veranschlagte Summe auf nur 50.000 Euro reduziert werden. Geschäftsführer Johannes Pauls ist darüber hörbar stolz.
In dem Falle war es so, dass wir das auf eigene Kappe gemacht haben, ja, als Upcycling-Projekt gebrauchte Teile auch gekauft haben. Und gerade auch durch die vielen Mannstunden, die hier von den Helfern gemacht wurden, so extrem viel Geld gespart haben, dass wir gesagt haben, das kriegen wir gewuppt.
Buchstäblich alle haben mitgeholfen, damit heute alle Vereinsmitglieder oder Sporttreibende aus dem Umland Nutznießer dieser Kleinspielarena sein können.
Da sind wir auch froh um jeden, der einfach kommt und dabei ist, sich hier freut. Die Gemeinschaft ist das, was den FC Kirchweiler ausmacht.
Alle haben mit angepackt beim FC Kirchweiler. Das war ein Beitrag von Thomas Bareis. Last but not least geht's bei uns jetzt um eine Mutmachgeschichte aus dem Bereich Politik. Seit geraumer Zeit ist oft davon die Rede, dass es schwerer geworden ist, Menschen für ein politisches Amt zu gewinnen. Es gibt Anfeindungen auf allen Ebenen, von der Kommunalpolitik bis zu den höchsten Ämtern des Staates. Das muss man aushalten können, aber Politik kann auch Spaß machen. Das hat uns Ellen Demuth geschildert. Sie ist neu im Bundestag mit einem CDU-Direktmandat aus dem rheinland-pfälzischen Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen. Andreas Böhnisch hat mit ihr gesprochen.
Bundestagsabgeordnete, ist das Ihr Traumjob?
Ehrlich gesagt, ja. Es ist für mich eine riesengroße Ehre und ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich im vergangenen Februar in den Bundestag gewählt worden bin und dort die Interessen aus meiner Region, aber auch von allen Menschen in Deutschland vertreten darf.
Was ist denn das besonders Reizvolle an dieser Tätigkeit, an dem Amt Bundestagsabgeordnete? Was ist das für Sie?
Also es hat mir in den letzten Monaten sehr große Freude bereitet, dass ich schon viel für die Menschen in meinem Wahlkreis bewegen konnte. Und das passiert im Bundestag, wenn man in der Regierung ist, dann schafft man wirklich viel. Also ich konnte zum Beispiel erreichen, dass jemand, der im Ausland in Gefangenschaft saß, freigekommen ist, dass Menschen hier vor Ort Zuschüsse bekommen haben für den Bau von Denkmälern, für hier die Infrastruktur vor Ort, dass es hier vorangeht in verschiedenen Projekten. Und das ist einfach super erfüllend, wenn man das hier so miterlebt.
Solche Erfolge, wie viel Mut macht Ihnen das? Ist das der Ansporn, wirklich weiterzumachen mit der täglichen politischen Arbeit, die ja auch manchmal nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist?
Ja, das stimmt. Es kommt jede Woche eigentlich eine andere Hürde. Also ich denke mir schon als Politikerin auch von Woche zu Woche, hoffentlich ist es mal eine gute Woche ohne große Zwischenfälle. Aber ich habe ein Zitat an meinem Kühlschrank: Wer Mut zeigt, der macht Mut, von Adolf Kolping. Und jeden Morgen, wenn ich da mein Porridge raushole, sehe ich dieses Zitat. Und das baut mich auch immer wieder auf, weil das ist auch so. Wenn man mutig vorangeht, dann macht man mehr Menschen Mut, auch mitzumachen und den Kopf auch wieder nach oben zu nehmen und voran in die Zukunft zu schauen.
Frau Demuth, Sie machen schon lange Politik. 2011 wurden Sie Abgeordnete im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Von 2021 bis 2025 waren Sie stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag. Seit März nun sitzen Sie im Bundestag. Ist der Berliner Politikbetrieb schneller, härter, kräftezehrender?
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ja. Der ist total krass. Also die Schlagzahl in Berlin ist nochmal eine ganz andere als in Mainz. Zum Beispiel der Lobbyismus in der Hauptstadt und die Anzahl von Mails, auch von Bürgern, die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung auf den Bundestag ist einfach eine ganz andere als im Landtag.
Sie sitzen im Bundestag als Direktkandidatin für den Wahlkreis Neuwied, haben schon gesagt, dass das für Sie auch eine Ehre ist. Ist das Mandat deshalb für Sie mit einer besonderen Verantwortung auch verbunden, weil Sie eben direkt gewählt worden sind von den Menschen im Wahlkreis Neuwied?
Ja. Also ich fahre ja sehr häufig durch meinen großen Wahlkreis. Von einem Ende bis zum anderen sind es 1,5 Stunden. Und wenn ich durch die Orte fahre und dort auch an den Häusern vorbei und die Menschen dort sehe und auch mit Menschen spreche, dann denke ich ganz oft darüber nach, was diese Menschen wohl in ihrem Leben bewegt und was ich wohl für sie in Berlin tun kann oder was sie erwarten, was ich tun soll. Und dieser Verantwortung bin ich mir deshalb sehr bewusst. Also ich versuche auch immer aufmerksam zuzuhören und vor Ort mir überall Bilder zu machen, woran es fehlt, zum Beispiel bei der gesundheitlichen Versorgung oder der digitalen Infrastruktur, um die Interessen dann auch in Berlin möglichst gut zu vertreten.
SWR aktuell Moderator Andreas Böhnisch im Gespräch mit der Neubundestagsabgeordneten Ellen Demuth. Soweit für heute unsere Mutmachgeschichten. In den kommenden Wochen haben wir in SWR aktuell noch jede Menge davon. Danke für Ihr Interesse. Das war SWR Aktuell Kontext mit Christian Rönspieß.